Und? So? War viel los, viel Stress, habt ihr viel geschafft, viel bewegt, viel vorangegangen? Oder vielleicht ist jemand dabei von euch, der sagt, nee, die Woche ging nicht so viel, vielleicht ist jemand enttäuscht. An sich ist es doch so, wenn wir viel schaffen, wenn wir viel bewegen, wenn wir viel gearbeitet haben, dann geht es uns eigentlich oft so richtig gut. Ja, dann sagen wir jetzt, ich habe was geschafft. Das ist schon ein erhebendes Gefühl. Wisst ihr, wenn unsere Welt groß ist, wer viel schafft, wer viel Erfolg hat, wer gute Noten hat, wer es im Leben zu was bringt, wer viel Verantwortung im Beruf hat, wer viele Freunde hat, wer viel Feedback, positives Feedback bekommt, das sind Leute, die haben in unserer Welt Erfolg. Die sind groß. Das sind die Ersten. Die stehen ganz oben. Das sind die Wichtigsten. Und wisst ihr, im Reich Gottes ist es wieder mal umgekehrt. Das Reich Gottes setzt überhaupt nicht auf unsere Leistung. Das Schlimme ist, dass es in unseren Schädel nicht reingeht. Max Weber, wir waren Soziologe, der bekannte deutsche Soziologe, und er hat Anfang des 20. Jahrhunderts hat er unsere Gesellschaft ziemlich genau, ich würde sagen, begriffen. Er sagt, wir in unserer Gesellschaft, in unserer modernen Gesellschaft, wir leben wie in so einem, er nennt es ein stahlhartes Gehäuse. Also unsere Bürokratie, unser Leistungsdruck ist wie ein stahlhartes Gehäuse. Und es war ja die Zeit, wo die Industrialisierung richtig schon fortgeschritten war. Und Max Weber, der hatte so eine Maschine vor Augen. Ja, müsst ihr euch vorstellen, so eine große Maschine aus Stahl, und die macht da einen riesen Lärm und wälzt und macht. Und er sagt, unsere Gesellschaft ist wie so eine Maschine, die wälzt und die dreht sich und die macht. Und wir sind alle ein Teil davon. Kommt keiner aus. Wir müssen alle da mitmachen, damit diese Maschine im Laufen gehalten wird. Das hat Max Weber Anfang des 20. Jahrhunderts gemeint. Und ich habe nicht den Eindruck, dass unsere Gesellschaft sich aus diesem stahlharten Gehäuse befreien kann. Und das war auch seine These. Er hat gesagt, da gibt's kein Zurück. Wenn du einmal diese Maschine aufgebaut hast, dann kriegst du die nie mehr kaputt. Die läuft. Außer es passiert irgendein Unglück und zerstört von außen diese Maschine. Und so erleben wir das tagtäglich. Unser kleines stahlhartes Gehäuse, wo wir laufen und machen und tun und Leistung, das ist mein Verdacht, ist uns sehr wichtig. Mein Verdacht ist es, oder meine Befürchtung, dass das, was ich tue und das, was ich kann und das, was ich mache, viel mehr von meiner Identität ausmacht, als mir das lieb ist. Wer bin ich denn, wenn ich mal nicht mehr so kann? Und Jesus, ich bräuchte jetzt mal die Folie. Und Jesus setzt da was dagegen. Er sagt, das Himmelreich sieht ganz anders aus. Und ich möchte euch ein Gleichnis erzählen. Und dieses Gleichnis lese ich euch nicht vor. Es steht in Matthäus 20, ihr könnt es gerne so mitlesen. Aber ich möchte euch das so ein bisschen erzählen, weil ich dann das etwas plastischer vielleicht euch zeigen kann. Das Himmelreich, sagt Jesus, gleicht einem Gutsbesitzer oder einem Weinbergbesitzer. Und dieser Weinbergbesitzer, der hat ziemlich viel Weinberge da zu verwalten. Und jetzt kommt die Erntezeit. Der erste Schauplatz dieser Geschichte, an dem werden wir uns jetzt einige Zeit aufhalten, ist der Marktplatz. Also stellen wir uns vor, so einen orientalischen Marktplatz. Da ist viel los, da kann man alles Mögliche kaufen, Nüsse und Obst und Feigen und Datteln und Fleisch vielleicht auch und Fisch, was weiß ich. Also ein orientalischer Markt, da geht's, ist ein buntes Treiben. Und am Rande dieses Marktes gibt's auch einen Platz, da kannst du Arbeitskräfte kaufen. Leute, die einen Tag lang für dich arbeiten, sozusagen Zeitarbeiter, oder man nennt's Tagelöhner. Und die stehen da jeden Tag, ein ganzer Pulk von Leuten, und freuen sich, dass Erntezeit ist und hoffen, dass sie einen Job bekommen an diesem Tag, was nicht selbstverständlich ist. Tagelöhner, müsst ihr wissen, sind ziemlich arme Schlucker. Also wenn du ein Tagelöhner bist, dann gibt's nicht so viel Verdienst. Also gerade so, dass es zum Leben reicht. Ein Tagelöhner einzustellen, ist für einen Arbeiter, wie diesen Gutsbesitzer in der Geschichte, viel einfacher als einen Sklaven. Nämlich einen Sklaven, den hast du an der Backe. Den musst du durchpflegen, wenn er mal krank ist, musst du ihn auch versorgen. Der braucht jeden Tag sein Essen, auch wenn er jetzt keinen großen Lohn kriegt. Aber du musst den versorgen, das ganze Jahr lang. Ein Tagelöhner, den stellst du für einen Tag an. Und dann ist er wieder weg. Ein Tageslohn, keine Verpflichtung. Es ist wurscht, was der danach macht. Deswegen war damals dieses Tagelöhner-Ding, ja, bis heute haben wir sowas, so Zeitarbeit und solche Dinge, war das ein schönes Modell für die Gutsbesitzer. Aber als Tagelöhner warst du ganz schön arm dran. Das waren richtig arme Schlucker. Also die waren, wie gesagt, noch unterhalb von Sklaven. Die hatten gar keine Rechte. Die hatten gar nichts zu sagen. Die mussten gucken, dass jeden Tag Geld reinkommt. Und was machst du, wenn nicht gerade Erntezeit ist? Wenn dich kein Mensch braucht? Wenn da ein Pulk von Leuten steht am Marktplatz und dann kommt früh jemand und holt 5 Leute ab. Und 20 stehen aber noch da. Was machen die? Von was sollen die leben? Was bringen die ihren Familien mit nach Hause? Also ihr merkt, in diesem Tagelöhner sein, da steckt eine ganz große soziale Not. Also dieser Weinbergbesitzer, der kommt also in unserer Geschichte früh morgens und er braucht eine ganze Reihe an Arbeitern. Und da geht's ganz schön zu, da waren noch andere Weinbergbesitzer und jeder schreit darum, dich will ich, dich will ich, dich will ich. Einer schreit, nimm mich mit, ich bin gut. Nee, dich brauche ich nicht, dich brauche ich auch nicht. Du siehst schwächlich aus, dich will ich, dich will ich und dich dahin will ich auch, kommt mit. Also ganzer Pulk von Leuten stehen dann zusammen. Der Weinbergbesitzer macht mit ihnen aus, ich möchte euch einen guten Tageslohn geben, 1 Denar. Und alle denken, wow, das ist ein guter Lohn. Passt. Also ist jetzt nicht übertrieben, gell? Da kann man sich jetzt nichts von ansparen, aber davon kann man für einen Tag, vielleicht sogar für 1,5 einigermaßen gut leben. Also abgemacht, Hauptsache ein Job, die Arbeiter kommen mit und dann geht's ab auf den Weinberg. Wir bleiben aber auf diesem Schauplatz, Marktplatz. Der Weinbergbesitzer denkt sich um 9 Uhr, also ungefähr, da haben die ersten dann schon so 3 Stunden gearbeitet, denkt er sich, das sind viel zu wenig Arbeiter. Ich habe zu wenig eingestellt, ich muss nochmal los. Er geht nochmal los, geht auf den Marktplatz, sucht sich nochmal eine ganze Stange Leute raus, macht mit ihnen aus, ihr kriegt so viel wie recht ist. Die Arbeiter, die mit ihm gehen, denken sich, Hauptsache Arbeit. Hauptsache, wir kommen abends nicht mehr mit leeren Händen nach Hause. Egal, was der zahlt, der wird schon irgendwas zahlen. Und sie gehen mit ihm mit. Um 12 Uhr fällt diesem Weinbergbesitzer wieder ein, das reicht nicht. Ich brauche mehr Arbeiter. Also das ist auffällig in der Geschichte, dass dieser Weinbergbesitzer wenig Ahnung von diesem betriebswirtschaftlichen, ökonomischen Personalmanagement hat. Also der verkalkuliert sich da ständig. Es war normal, dass man mittags nochmal loszieht und dass man nochmal guckt, weil man dann schon abschätzen kann, wie kommen die voran, wie weit sind wir schon. Und dann kannst du nochmal Leute einstellen für den halben Tag, für den halben Lohn oder noch weniger. Also das hat man schon oft gemacht. Aber um 9, um 12, jetzt hört mal zu, der geht um 15 Uhr nochmal los. Das ist wieder verkalkuliert. Man immer noch zu wenig. Und er nimmt nochmal Mitarbeiter mit und macht mit ihnen wieder aus, ihr kriegt das, was recht ist. Und die denken sich, Hauptsache Arbeit. Ganz skurril wird die Geschichte, wenn der Weinbergbesitzer um 17 Uhr nochmal losgeht. Um 18 Uhr geht die Sonne unter, so etwa. Das heißt, wenn der die mitnimmt, die können höchstens 1 Stunde arbeiten. Jeder weiß, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, da nochmal jemanden mitzunehmen. Dieser Weinbergbesitzer steht da am Marktplatz und sieht die Leute, die noch stehen. Und er sagt zu ihnen, warum steht ihr denn immer noch so untätig da? Und sie antworten ihm, und der Satz ist wichtig, uns hat keiner eingestellt. Uns wollte keiner haben. Wir stehen halt immer noch da. Klammer auf, wir hoffen, dass jemand kommt und uns für den nächsten Tag schon einstellt. Wir haben keinen Job gefunden. Und hinter diesem Satz, uns wollte keiner, steckt ja eine soziale Tragödie. Die haben nichts zu beißen. Die wollte, kennt ihr das im Fußball? Ich war öfter jemand, der relativ am Schluss gewählt worden ist. Zumindest manchmal. Aber es geht schon an die Nieren. Aber wenn es ums Überleben geht, ist das nochmal eine andere Sache. Und der Weinbergbesitzer nimmt sie mit. Macht überhaupt keinen Sinn, die mitzunehmen, weil wegen dem Stündchen, was die da noch arbeiten. Aber diese Tagelöhner scheinen sein Herz zu bewegen. Und jetzt merken wir schon, da ist Reich Gottes. Da ist Gott im Spiel. Jetzt wird hier gearbeitet den ganzen Tag. Habe ich nochmal ein schönes Bildchen? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf dem Weinberg gearbeitet habt, in Israel. Ich habe schon mal Weinlese gemacht, aber in Deutschland, da war es relativ frisch und gut zu arbeiten. Trotzdem war es ein harter Job. Aber in Israel, ja, in der Hitze des Tages, so im Herbst, und es war richtig, unter Hochdruck mussten die arbeiten, weil es so, es gibt dann immer diese Herbstregen, und der Herbstregen, der kommt übers Land, wenn der da ist, ist er da, dann ist kein Halten mehr, dann brauchst du auch keine Weinlese mehr machen. Also diese Weinlese, die war immer unter Hochdruck, da muss es richtig schnell gehen und ging es richtig zur Sache. Am Abend, jetzt kommt die eigentlich der zweite Schauplatz dieser Geschichte. Jetzt wird ausgezahlt. Wer kriegt was? Und jetzt muss ich mal kurz weiterblättern. Entschuldigung, muss mal kurz mich sortieren. Die sollen sich anstellen. Alles in einer Reihe, so ähnlich wie hier, ja, die ganzen Arbeiter. Und der Weinbergbesitzer, der sagt zu seinem Verwalter, du zahlst aus und kümmere dich drum, dass die, die zuletzt eingestellt worden sind, ganz vorne stehen. Die sollen zuerst ihren Lohn bekommen. Naja, ist jetzt noch nichts schlimm. Dann haben die sich umsortiert, ja, dann haben die ganze Reihe nochmal umgestellt und dann waren die zuletzt, die waren dann ganz vorne. Und dann geht's los, der Verwalter fragt, und wie viel hast du gearbeitet? Ja, so 45 Minuten. Ist nicht viel. Aber bekommst einen Denar. Kommt der Nächste, wie viel hast du gearbeitet? Ja, so 40 Minuten, ich musste zwischendrin aufs Klo. Kriegst einen Denar. Kommt der Nächste, du, ja, 3 Stunden. Ja, 3 Stunden ist schon was. Kriegst einen Denar. So geht es weiter. Der andere sagt, ich habe 6 Stunden gearbeitet. Du kriegst einen Denar, einen ganzen Tageslohn. Kommt der, der 9 Stunden gearbeitet hat, einen Denar, kriegt einen Tageslohn. Was haben wohl jetzt die gedacht, die den ganzen Tag gearbeitet haben? Ich wette mit euch, die haben gedacht, wir haben den ganzen Tag geschuftet, wir kriegen mindestens 2. Das ist ein gütiger Mann, das kann er ja auch sein, aber wir haben uns 2 verdient, mindestens, vielleicht sogar 3. Und dann kommen die an die Reihe und der Verwalter sagt, habt ihr gearbeitet? Ja, 12 Stunden. In der Hitze des Tages, wir haben alles gegeben. Schau mal, wie wir schwitzen und stinken. Der Verwalter sagt, einen Denar. Denen ist die Kinnlade runtergefallen. Ich möchte euch mal vorlesen, was die jetzt reden. Und zwar ist es ab Vers 10. Ihr könnt es auch hier, wenn ihr es lesen könnt, hier mitlesen. Als nun die an der Reihe waren, die ganz früh angefangen hatten, dachten sie, sie würden entsprechend besser bezahlt. Aber auch sie bekamen jeder ein Silberstück. Da murrten sie über den Weinbergbesitzer. Die sind stinkesauer. Also wenn hier steht murrten, dann die schimpfen, die fluchen, die tauschen sich untereinander aus. Da ist es richtig laut geworden. Das sind Leute aus dem Orient, gell? Da wird mal geschrien, da wird's richtig laut, da wird diskutiert. Und dann sagten sie, diese da, die zuletzt gekommen sind, die haben nur eine Stunde lang gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag über in der Hitze geschuftet. Da sagte der Weinbergbesitzer zu einem von ihnen, also der schnappt sich jetzt einen, den Wortführer, den Redelsführer, und sagt zu ihm ganz ruhig, mein Lieber, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf ein Silberstück geeinigt? Und das hast du bekommen. Und nun geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Ist es nicht meine Sache, was ich mit meinem Eigentum mache? Oder bist du neidisch? Oder guckst du so böse, weil ich gütig bin? Das ist dein Problem. Und Jesus schließt ab. Jetzt würde jetzt das Geschichtenbuch zuklappen. Und er sagt, so werden die Letzten die Ersten sein. Und die Ersten die Letzten. Das ist schon ein harter Stoff. Wenn es in Deutschland passieren würde, sowas, dann würde aber die Gewerkschaft da sofort vor der Tür stehen mit Riesenplakaten, fairer Lohn für faire Arbeit, mehr Lohngerechtigkeit, dann würde es richtig zur Sache gehen. Und die meisten würden sich denken, ich habe gar keinen Bock mehr zu arbeiten, wenn ich für eine Stunde genauso viel kriege wie für 12 Stunden. Kann man ja nur, man muss es sich mal durchrechnen, ja. Lass uns mal kurz wieder Mathematik machen. Ich bin jetzt nicht so der Mathematiker, aber ich habe mir vorher Gedanken gemacht. Wenn jemand 12 Stunden arbeitet, also 100%, kriegt er 1 Denar. Wenn jemand nur 9 Stunden arbeitet, also 75%, dann kriegt er auch 1 Denar. Das heißt, er kriegt 1,3 mal so viel wie der, der den ganzen Tag gearbeitet hat. Der 6 Stunden arbeitet, arbeitet die Hälfte, kriegt aber auch das Gleiche. Das heißt, er kriegt doppelten Lohn. Verrückt. Der 9 Stunden arbeitet, der 3 Stunden arbeitet, der arbeitet nur 25%. Kriegt aber 1 Denar. Vierfachen Lohn. Und jetzt wird's ganz skurril. Der fast gar nichts arbeitet, also 1/12, der kriegt 12-mal so viel. 12-fachen Lohn. Da würde ich auch auf die Barrikaden gehen. Jesus will uns hier schocken mit dem Gleichnis. Jesus will uns zeigen, was das Problem mit der Mathematik ist, mit diesem Rechnen. Mathematik ist, wir rechnen ja viel, wir vergleichen, wir zählen, wir subtrahieren, addieren und was wir alles machen können in unserem Kopf. Aber Mathematik bewegt sich immer an der Oberfläche, berechnet immer die Schale, aber ist niemals, versteht niemals den Kern, was eigentlich dahinter steht. Uns geht's oft darum, wie viel hast du geschafft, wie viele Trauben hast du, welche Note hast du, wie gut bist du, welchen Job hast du, wie viel Verantwortung hast du, wie viel hast du dir schon aufgebaut, wie viel leistest du? Und ganz wichtige Fragen, weil wer viel leistet, der ist viel. Und Jesus sagt, diese Mathematik geht fürs Reich Gottes nicht auf. Es geht überhaupt nicht darum, was du leistest. Ich sag's nochmal, im Reich Gottes geht's überhaupt nicht darum, was du leistest. Ist überhaupt nicht interessant. Aber dieses Leistungsprinzip, das steckt ganz tief in uns drin. Wir bewegen uns oft in diesem stahlharten Gehäuse, wie Max Weber sagt, in dieser Maschinerie des Leistens, des Schaffens. Aber fürs Reich Gottes hat es überhaupt keine Bedeutung. Wir bleiben da immer an der Oberfläche. Wir kommen niemals in die Tiefe, wenn wir uns über Leistung definieren oder wenn wir rechnen und wenn wir Mathe betreiben. Ich habe schon viele Gemeinden erlebt. Kommst du so rein und setzt dich da rein und guckst du, was machen die. Und ich habe schon Gemeinden erlebt, da ist richtig Leben. Die machen richtig viel, da ist irgendwie die haben eine tolle Homepage, die haben einen wahnsinnig coolen Gottesdienst und das sind wahnsinnig tolle Mitarbeiter und da ist richtig Leben, da passiert wahnsinnig viel. Aber du sitzt da drin und denkst dir, irgendwie fehlt was. Irgendwie fehlt das Eigentliche. Wo ist eigentlich der Heilige Geist? Spürt zu wenig davon, was der Heilige Geist hier bewegt. Es ist viel los, aber irgendwie keine Tiefe. Bleibt an der Oberfläche. Bitte versprecht mir, dass die Stadtmission keine mathematische Gemeinde wird, die an der Oberfläche rechnet, aber nicht in die Tiefe geht, die nicht dem Heiligen Geist Raum gibt, fern von jedem Leistungsprinzip. Jesus sagt, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Da wird einfach was umgedreht. Unser Denken in unserer Welt ist immer, wer zuerst kommt, der malt zuerst, der kriegt auch zuerst. Oder die Letzten beißen die Hunde. Also musst gucken, dass du nicht der Letzte bist. Oder dieser vermeintliche Gorbatschow-Spruch, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das sind unsere Sätze. Und Jesus dreht es einfach um und sagt, die Letzten werden die Ersten sein. Die Ersten beißen die Hunde. Jesus schaut auf diese Tagelöhner, die zum Schluss kommen, genauso gütig wie auf die, die er zuerst einstellt. Weil er nicht guckt, was die leisten, sondern weil er erstmal guckt, was brauchen die? Die brauchen alle ihren Denar, um überleben zu können. Jeder Einzelne. So ist Jesus. Ich wünsche mir, dass Jesus uns immer wieder aus diesem Leistungsding rauszieht. Dass wir es schaffen, aus diesem stahlharten Gehäuse immer wieder auszusteigen, um in unserem Glauben und in unserem Leben Tiefgang zu finden. Ich möchte euch zum Schluss noch eine Geschichte erzählen. Dazu brauche ich Bewegungsfreiheit.
Das ist eine Geschichte aus den
USA. Und ich habe die irgendwann mal gelesen und sie hat mich total angesprochen. Da war ein Mädchen und dieses Mädchen hieß Tracy. Sie war nicht schön. Sie hatte Brillengläser, so dick wie der Boden von einer Colaflasche. Hinter jedem Ohr ein Hörgerät. Und sie war alles andere als sportlich. Aber sie hat T-Ball gespielt. Sie war jede Woche beim Training. T-Ball ist sowas wie Baseball oder so. Da muss man irgendwie einen Ball schlagen mit so einem Schläger und da muss man die Bases ablaufen, bis man am Schluss wieder an der Homebase ankommt und hat man den Punkt gemacht. Tracy war immer beim Training und war immer bei den Spielen. Die Leute auf der Tribüne, die Eltern und die Lehrer, die da zugeschaut haben, die haben sich so ein bisschen in sie verliebt, weil es so nett war, dieses unbeholfene Mädchen anzuschauen. Aber Fakt war, dass Tracy niemals einen Ball getroffen hat. Es war das letzte Spiel der Saison. Tracy steht da und muss den Ball schlagen. Auf der Tribüne wird schon gejubelt und geklatscht und keiner weiß, wie es passiert ist, aber sie trifft den Ball mit voller Wucht. Die Tribüne gröhlt, der Ball fliegt über das ganze Feld, macht einen riesigen Bogen. Keiner weiß, wo das Mädchen diese Kraft auf einmal her hat. Tracy steht da, lächelt und freut sich einfach nur. Ihr Trainer hinter ihr ruft, Tracy, lauf! Du musst loslaufen, setz dich in Bewegung. Und da erst rafft sie, wie das Spiel funktioniert. Und sie hat es ja noch nie erlebt, gell? Und setzt sich in Bewegung und läuft los Richtung erster Base. Dort bleibt sie stehen und hält einen Moment inne. Ihr Trainer ruft, lauf weiter, Tracy. Und sie läuft zur zweiten Base. Mittlerweile haben die Gegner den Ball zu fassen bekommen, weil er mittlerweile auf dem Boden gelandet war. Und bei T-Ball ist es so, dass jeder der gegnerischen Spieler den Ball einmal berühren muss. Also werfen die den Ball von einem Spieler zum anderen. Der Trainer ruft, Tracy, lauf weiter, du musst weiterlaufen. Und Tracy setzt sich wieder in Bewegung und läuft zur dritten Base. Auf der Tribüne, die Leute jubeln und klatschen, es ist unheimlich, was für eine Stimmung da ist und sie steht an der dritten Base und auf einmal bleibt die Zeit stehen. Auf einmal sieht sie ihn. Wenige Meter von der dritten Base entfernt war so ein alter Köter, so ein alter Hund, der sich da bequem gemacht hat. Und als Tracy dann der dritten Base ankommt, springt er auf einmal auf, Zunge aus dem Mund raus und hechelt und wedelt mit dem Schwanz und guckt sie einfach nur so an. In dem Moment hat Tracy eine Entscheidung zu treffen. Sie schaut ihren Trainer an, der da steht und schreit und mit den Händen fuchtelt und lauf, mach einen Homerun, du schaffst es. Sie hat ja nicht mehr viel, sie muss ja nur noch zur nächsten Base. Sie guckt auf die Tribüne, sieht ihre Eltern mit der Videokamera, wie sie alles mitschneiden, sieht, wie die Leute klatschen und begeistert sind und dann schaut sie auf diesen Hund, der einfach nur da steht und mit dem Schwanz wedelt. Und dann ist alles wie in Zeitlupe. Tracy bewegt sich von dieser dritten Base weg und läuft Richtung diesem Hund und fällt auf die Knie und umarmt diesen Hund. Es ist mucksmäuschenstill mittlerweile auf der Tribüne. Es ist einige Sekunden, einfach nur ruhig. Und plötzlich erhebt sich ein ganz warmer, herzlicher Applaus. Tracy hat eine Entscheidung getroffen. Tracy ist einfach ausgebrochen aus dem Spiel, wo sie diesen Punkt das erste Mal in ihrem Leben hätte machen können. Aber sie hat diesen Hund gesehen und es hat in ihr was geweckt. An Liebe, an Leidenschaft, an Hingabe. Und sie ist diesen Weg gegangen. Mein Eindruck ist manchmal, dass wir, um auszusteigen aus diesem stahlharten Gehäuse unseres Lebens, aus dem Stress, dass wir das alleine überhaupt nicht schaffen, dass wir etwas brauchen, was uns lockt, was uns zieht, was in uns Leidenschaft weckt, was in uns Liebe weckt und dass dann was passiert, dass wir uns in eine andere Richtung bewegen, dass wir aussteigen können aus dem Hamsterrad. Und dann erleben wir auch was vom Reich Gottes. Denn da ist Reich Gottes zu finden. Und das wünsche ich uns in unserem Leben, dass wir wachsam sind und offen sind für die Momente, wo Gott uns ruft, wo uns rausruft in sein Reich. Amen.
Dazu eine Geschichte erzählen. Wir haben heute das Lied gesungen, mein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Und ich kann mich noch genau an mich erinnern, wo ich 19 war. Ich bin nach dem Abi in eine Kurzzeitmission gegangen, nach Palau. Und mein einziges Ziel nach dem Abitur war einfach, Gott was zurückzugeben von der Liebe, die ich von ihm bekommen habe. Und wollte einfach ihm dienen. Und ich weiß noch, wie ich da stand mit der Gitarre und voller Inbrunst gesungen habe. Mein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Und mir ging es darum, ihm wirklich was zurückzugeben und ihm zu dienen. Und ich habe das viele Jahre lang gemacht. Ich habe mir dann auch einen Mann gesucht, bei dem an dessen Seite man das ganz gut machen kann. Und habe viel in der Gemeinde mitgearbeitet. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich weiß absolut, dass ich Gott liebe, aber irgendwie meine Sehnsucht ist nicht gestillt irgendwie. Oder dieses Ich. Von meiner Seite aus weiß ich, ich liebe Gott, ich will ihm ganz mit ganzem Herzen dienen, ich mag alles für ihn tun, aber irgendwie kommt da nichts zurück. Und ich habe das irgendwie viele Jahre ziemlich zermürbt und habe mir gedacht, oh Mann, warum ist das so bei mir in meinem Leben, dass ich das nicht verstehen kann, dass wirklich Gott mich liebt. Ich kann ihm dienen, ich kann alles machen für ihn, aber irgendwie komisch. Und bin dann an so einen Punkt gekommen, wo ich mir echt gedacht habe, boah, ich mag nicht mein ganzes Leben darauf bauen, irgendwie, dass ich einfach nur Gott diene und was für ihn mache, aber eigentlich den tiefen Grund nicht verstanden habe, dass Gott mich zuerst liebt. Und es war ziemlich für mich ein entscheidender Schritt, als Frau vom Pastor irgendwie mal zu sagen, ich mache mal nichts mehr in der Gemeinde. Ich bin einfach mal nur da, übernehme keine Aufgaben mehr und für mich war das echt ganz schön heftig, danach zu merken, so, oh, ich fühle mich hier gar nicht mehr so wohl in der Gemeinde, weil ich habe ja gar keinen Platz mehr oder ich weiß gar nicht, wo mein Platz ist. Weil wenn ich immer mitmache und so im Zentrum stehe und mitarbeite, dann weiß ich, wo ich hingehöre, da bin ich irgendwie verräumt. Aber wenn ich das mal nicht mache, irgendwie ist es komisch für mich. Und das war aber für mich ein ganz entscheidender Schritt, irgendwann zu merken, so, Gott liebt mich ganz ernsthaft. Also er hat da einen anderen Maßstab. Er liebt mich nicht, wenn ich was mache. Oder er liebt mich, wenn ich was mache, aber er liebt mich genauso, auch wenn ich nichts mache. Und ich bin auf ein Seminar gefahren, Hören, Schweigen, Gott erleben. Und da war das so ganz intensiv für mich, irgendwie zu merken, dass Gott wirklich mich meint und meine Sehnsucht kennt nach ihm, aber dass er die auch schon längst gestillt hat, dass ich sein Königskind bin. Und das ist so ein Reichtum und so ein Schatz irgendwie. Und wenn ich das Lied heute singe und da hinten stehe und singe mein Leben gegeben für den Herrn der Welt, dann ist das wirklich einfach nur, ja, ich bin da und ich bin genug und es ist irgendwie total schön. Also ob ich jetzt mitarbeite oder nicht, das ist nicht der Grund, das ist nicht das Entscheidende. Und ja, das ist einfach so ein Schatz, den ich habe, und ich wünsche uns das als Gemeinde, dass wir das echt erleben, dass Gott auch dich in deiner Identität einfach sieht, egal wo du stehst, egal was du tust. Und dass wir das so ganz tief begreifen, und oft, glaube ich, gehen wir so an dem vorbei, was Gott eigentlich für uns hat, weil wir immer irgendwie immer einen anderen Maßstab da haben.
Lass uns noch beten. Vater im Himmel, du bist so gut. Deine Güte ist unbeschreibbar groß. Und ich danke dir, dass du uns nicht bemisst nach unserer Leistung, nach dem, was wir können und haben. Ich danke dir, dass die bei dir ganz vorne stehen und ganz wichtig sind, die bedürftig sind. Die merken, es reicht irgendwie nicht. Sie bringen zu wenig, die nicht so können, wie sie wollen. Die arm sind, die kraftlos sind, die müde sind. Und du siehst jeden unter uns, der müde ist, der kraftlos ist, der unzufrieden ist. Und ich bitte dich, dass du die, die sich die Letzten fühlen, dass du die an dein Herz ziehst und dass sie merken, bei dir sind sie die Ersten. Lass uns dein Reich erleben, Herr, auch hier in der Gemeinde, in der Stadtmission, hier in Bamberg. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Amen.